Herzlich willkommen zum AeroECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Michael Bamminger bei mir zu Gast, Vorstand der Salzburg AG. Herzlich willkommen, Herr Bamminger.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bamminger, ja, vielleicht die erste Frage. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, ein bisschen was über sich erzählen, damit wir und unsere Hörer und Sie wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Sehr gerne, ich mache es trotzdem sehr kurz. Mein Name ist Michael Bamminger, ich bin seit 2007 in der Energiewirtschaft, seit Beginn letzten Jahres bei der Salzburg AG und dort bei der Salzburg AG haben wir ein ganz breites Portfolio, wo uns viele dieser Themen treffen, über die wir jetzt sicher sprechen werden, von einem kleinen, feinen Touristikbereich über die gesamte Energiewertschöpfungskette bis hin zum öffentlichen Verkehr, da gibt es genug zu tun.
Sie haben es schon angesprochen, das Thema ist natürlich die Salzburg AG, vor allem auch was Digitalisierung und neue Themen betrifft, aber bitte noch einmal vielleicht ein bisschen detaillierter, was sind denn die Agenten, die Prioritäten des Unternehmens Salzburg AG?
Das ist jetzt eine große Frage gelassen, ausgesprochen. Ich mag es mal mit einem ganz pauschalen Überblick beantworten. Was sind denn so die Kernaufgaben der Salzburg AG? Das lässt sich wahrscheinlich mit sowas wie Daseinsvorsorge, das lässt sich mit sowas wie Infrastruktur beantworten. Warum? Weil viele von unseren Produkten die Menschen in Salzburg brauchen. Klassisch, das ist der Strom, klassisch ist es auch Gas und Fernwärme. Wir haben den öffentlichen Verkehr, den städtischen Verkehr in Salzburg. Und was unsere Aufgabe ist, ist es so sicher bereitzustellen, dass es für den Alltag der Menschen funktioniert. Also stark kundenorientiert, stark kundenzentriert, von dieser Bedürfnislage getrieben. Und dabei aber nicht auf die Zukunft zu vergessen, was sich morgen, übermorgen in 15 Jahren abspielen wird. Noch einmal einen Schritt zurück. Ein Kern unserer Aufgabe, um das ganze Thema Energie bedienen zu können, ist Infrastruktur. Da reden wir nicht in Zyklen von 10, 12 oder 20 Monaten. Da reden wir in Zyklen von 20, 25 oder 50 Jahren. Und damit ist dieser Blick nach vorne der besonders spannende und auch der besonders schwierige.
Wenn wir jetzt einmal auf den Energieversorger vielleicht ein bisschen stehen bleiben. Jetzt hören und lesen wir ja in den Medien permanent, dass die Rolle der Energieversorger durchaus schwieriger ist in der momentanen Zeit mit Photovoltaikausbau, mit anderen alternativen Energiesorten, mit dem Gas, das auf den Strompreis massiv eingewirkt hat die letzten Jahre. Wie sehen Sie denn die Rolle von einem Energieversorger in der heutigen Zeit? Jetzt sind Sie noch nicht so lange bei der Salzburg AG. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen auch ein Blick von außen, der sich jetzt mit dem Blick von innen vermischt. Wie schauen wir denn aus?
Lassen Sie mich jetzt, bevor ich auf die Frage dann ganz konkret eingehe, eines noch dazu sagen. Sie haben gerade verwendet, das Wort war schwierige Zeit für die Energieversorger. Ich glaube, es war schwierige Zeit für fast alle, für viele Branchen. Und ja, dieses Thema der Energieversorgung hat deswegen so viel Aktualität erlangt, weil es tatsächlich das erste Mal ernsthaft seit der Ölkrise wahrscheinlich die Diskussion gab, ob man in einen Engpass kommen könnte. Und viele sich erstmals ernsthaft damit auseinandersetzen mussten, was bedeutet denn das? Denken Sie an große produzierende Unternehmen, denen möglicherweise damals in einer zwar nach wie vor theoretischen, aber nicht ganz weltfremden Debatte gefragt gestellt worden ist, was passiert denn, wenn es kein Gas mehr gibt? Oder die Frage, wie muss man denn eigentlich ein Netz bewirtschaften, wenn zu wenig Strom da ist, damit die wesentliche Infrastruktur zur Aufrechterhaltung von Gesundheitsvorsorge und so weiter funktioniert. Also es waren schwierige Zeiten, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist das auch Kerngeschäft. Das ist Kerngeschäft, diese Versorgungssicherheit sicherzustellen und wir bereiten uns auch immer wieder darauf vor, von Winter zu Winter diese Gasdiskussion, diese Frage, ob es genug Gas gibt, so zu beleuchten, dass wir bestmöglich gerüstet sind. Was ist denn der Blick von außen, wenn Sie so wollen, was ist der Blick nach vorne, den ich noch für viel wichtiger erachte? Das, was mir immer wieder auffällt, das hat auch mit meiner persönlichen, beruflichen Historie aus dem Vertrieb kommen zu tun ist, dass wir gerade bei der Energiezukunft sehr viel über Infrastruktur, über Technik, über dazugehörige Regulierung sprechen und eigentlich ganz oft, ganz zum Schluss, die Frage nach den Kundinnen und Kunden steht. Gar nicht böswillig gemeint, sondern weil einfach Investitionen und all das so dominant ist. Aber das ist vielleicht so eine Perspektive, wo ich die Salzburg AG durchaus unterschiedlich kennengelernt habe, in vielen Bereichen mit einem sehr starken Blick auf den Kunden kennengelernt habe und mir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Blick geschärft bleibt. Was heißt der Blick nach vorne? Wo liegen die Herausforderungen? Jetzt machen wir nochmal den Bogen. Sie haben vorhin gesagt, herausfordernde Zeit. Ich glaube, ein zentraler, wenn Sie so wollen, Vorteil für die Energieversorger derzeit ist, dass die Grundausrichtung, die strategische im Kerngeschäft, bei den Netzen, bei den Erzeugungsanlagen, dass die insofern klar ist, als es jedenfalls darum gehen wird, sehr viel zu investieren. Wenn ich in andere Branchen schaue, ist die Frage, ob man investiert, wo man investiert, in was man investiert, vielleicht nicht so eindeutig. Unsere große Challenge wird darin liegen, dass wir diese Programme auf die Füße bekommen, dass wir die gut stemmen und dass wir sie rechtzeitig hinkriegen. Was uns sehr beschäftigt, ist so auch ein bisschen die Frage, wie verlässlich sind politische Leitlinien? Mag aber nicht in so ein Politikbashing dabei abgleiten, weil da gibt es derzeit ganz viele, ganz schnelle Bewegungen, ganz schwierige Entscheidungen. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber wenn wir Milliarden investieren wollen, wir von der Salzburger Gespräche von 1,7 Milliarden in den nächsten Jahren, dann braucht man eine gewisse Stabilität. Ich spreche auch nicht von sicheren, stabilen Rahmenbedingungen, hat niemand in der Wirtschaft. Aber wenn die energiepolitische Schwerpunktsetzung sehr volatil wird, in kleinsten Zyklen von 2, 3 Jahren sich verändert, dann ist das keine Begünstigung für das, wenn man eine Anlage bauen würde, die sich über 50 oder 60 Jahre rechnen soll. Und dieser Grundgedanke, dass es schon einen wirtschaftlichen Betrieb braucht, der jetzt ganz viel in die politische Diskussion gekommen ist, den würde ich nicht in Frage stellen, weil ich schon der festen Überzeugung bin, dass das in Summe volkswirtschaftlich das bessere Modell ist. Man hat vor 22, 23 Jahren den Markt geöffnet. Genau aus diesen Gründen, weil man gesagt hat, das muss effizienter, das muss besser, das muss kundennäher werden. Jetzt, einige Jahre später, diskutiert man, weil es eine Krise gegeben hat, wo gewisse Mechanismen nicht gut funktioniert haben, das wieder einzuschränken, davon heute wenig. Aber diese Stabilität in der Umfelddebatte in einem Mindestmaß zu haben, dass man 1,7 Milliarden auf die Straße bringt und das nicht ein Fehler war, die würden wir uns natürlich wünschen.
Also nicht die Rechtssicherheit, sondern die politische Sicherheit ist vorrangig, damit auch der Weg vorgezeichnet ist
Seine spannende Wortwahl und eine gute Wortwahl, weil Rechtssicherheit wäre heute noch gekommen von mir. Das ist tatsächlich derzeit ein Defizit, insbesondere wenn es um Kunden geht. Sprechen wir später drüber. Mir geht es nicht darum, dass wir das Wort Planungssicherheit verwenden, weil kein investierendes Unternehmen dieser Welt hat echte Planungssicherheit. Worum es mir geht, ist, dass wenn es große politische Leitlinien gibt, wir nicht im 12- oder 24-Monats-Rhythmus die Grundausrichtungen ändern und dass wir auch schauen, dass wir die notwendigen Grundausrichtungen rasch bekommen. Das klassische Beispiel, das Sie auch von mir hören und das Sie von vielen hören, und zwar zu Recht, wenn Sie 10, 12 oder 14 Jahre Genehmigungsverfahren haben, dass Sie dann eine erneuerbare Erzeugungsanlage, und das ist übrigens ganz wurscht, ob das eine Windkraft, eine Wasserkraftanlage ist, die Sie dann in 24 Monaten bauen, dann ist dieser Tempo, das wir uns für diese Transformation des Energiesystems schlicht und ergreifend nicht leisten
Katastrophal ist,
können.
oder? Aber das ist ja nicht nur bei Anlagen, das ist ja, wie man jetzt oder aus den Medien gelernt hat, das ist ja auch bei Leitungen und vor allem bei diesen 380 kV-Leitungen ein großes Problem, oder diese ewig langen Genehmigungsverfahren.
Genau, es sind die Genehmigungsverfahren. Ich mag ausdrücklich festhalten, ich bin ein Freund davon, dass es einen Interessensausgleich gibt. Aber es muss dieser Interessensausgleich irgendwann auch ein Ende finden mit einer Entscheidung. Und wenn wir in dem Tempo die Dekarbonisierung vorantreiben wollen, wie wir es machen müssen, dann werden wir uns einfach gewisse Diskussionen in kürzerem Zeitraum
Man hat
unterbringen
es ja in sechs
müssen.
Monaten diskutiert und dann wartet man 15 Jahre, bis es genehmigt ist.
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, weil es gibt da kluge Gutachter, kluge Beamte, viele Interessen. Ich glaube, das Regelwerk muss so zugeschnitten sein, dass jeder seine Interessen vorbringen kann, aber dass die Abwägung eben nicht über Jahre, sondern im besten Fall über Monate möglich ist. Da müssen wir einfach Tempo zulegen, wenn wir wirklich das ernst nehmen, was wir vor uns haben.
Ich würde gerne ein bisschen einen Schwenk machen in Richtung Digitalisierung, Digitalisierungsthemen. Sie haben gerade gesagt, zuerst die Salzburger AG ist ein Unternehmen, das verschiedene Bereiche hat, vom Verkehr bis zum Energiesektor. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in der Salzburger AG?
Riesenthema ist alles, was mit Kunden zu tun hat. gibt es große und kleine Beispiele, Automatisierung von Abrechnungen, die sozusagen noch intelligenter, noch vorsorglicher werden. Oder das Beispiel, dass wir einen Chatbot haben, der AI angereichert ist mit einer Schnittstelle diesbezüglich, um persönlichere Antworten geben zu können, automatisierter, damit dritte Säule, der persönliche Kontakt beim Kunden, gerade in Peakzeiten etwas entlastet wird, die Wartezeiten zurückgehen. Das ist so ein kleiner Themenkreis, den man da versinnbildlichen kann. Digitalisierung zum Beispiel jetzt, wo die sogenannten Smart Meter ausgerollt sind, das auch in den Nutzen für den Kunden zu bringen. Dass man sagt, es gibt Angebote, die der Kunde genau deswegen jetzt nutzen kann, weil es diese Smart Meter, also diese intelligenten Zählgeräte, die öfters Datenpunkte schicken, gibt. Digitalisierung, großes Thema bei allem, was mit Erzeugung, Instandhaltung, Wartung zu tun hat, vom Digital Twin über eine digitale Vermessung der Staubbereichsbecken. Da wird sehr technisch, aber sozusagen auch dort genauer schauen zu können, bevor man in die Arbeit geht. Digitalisierung, großes Sicherheitsthema natürlich bei kritischer Infrastruktur. Das ist ein eigenes, riesengroßes Themenfeld. Digitalisierung bei einem klugen Dienstplan- und Fahrplanmanagement im öffentlichen Verkehr. Also das ist einfach eine Materie, die sich nicht auf ein Geschäftsfeld beschränken kann. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, wie ich das sage, aber das ist wirklich eine echte Querschnittsmaterie, überall und immer wieder ist. Auch die internen Prozesse. Also das Thema ist durch, nicht im Sinne von, dass wir es geschafft haben, sondern durch, dass es überall relevant ist.
Sie haben gerade gesagt, das Staubecken etc. interessiert mich natürlich. Jetzt haben wir gerade doch eine ziemlich anstrengende Wochen für manche, nicht in Salzburg und glücklicherweise auch nicht so heftig in Oberösterreich, aber im Niederösterreich und Wiener Raum haben wir doch einiges erlebt, was das Hochwasser und die Regenmengen betrifft. Das muss ja auch ein ganz wesentlicher. Salzburg hat sich auch des Öfteren schon erwischt, auch mit Unwettern. Dieses proaktive Management, wo der Einfluss von Wetterdaten und sonstigen Temperatur etc. Da ausgewertet wird und verwendet wird, um Prognosen zu erstellen, das muss ja auch ein ganz wichtiges Gebiet sein, oder?
Das ist auch so, und zwar gar nicht jetzt singulär bezogen auf das Thema des Hochwassermanagements, aber dort ist es ein Klassiker: Niederschlagsmengen, kommt Niederschlag in Form von Wasser, kommt es in Form von Schnee, wie wird die Temperatur, die Schneeschmelze beeinflussen? Das sind tatsächlich Faktoren, die in diese Prognosen, jetzt in diesem Fall gesprochen, bei den Abflussmengen.
Aber wie für Stromproduktion wird es wahrscheinlich genauso wichtig sein,
Genau,
oder?
und das spielt aber in sozusagen sehr vielen Dingen eine Rolle. Ein Beispiel ist im Energiehandel, wo sie jetzt durch diese zunehmende Flexibilisierung im Netz durch Erneuerbare, die einfach wenig gut kalkulierbar sind, recht rasche zusätzliche oder Bedarfe oder Überschüsse haben. Da gibt es digitale Lösungen, die sozusagen dem Händler dabei helfen, mit dieser Situation rasch umzugehen. Und ganz dominant ist das bei der Versorgungssicherheit der Netze. Netze haben die physikalische Eigenschaft, es muss immer genauso viel Nachfrage wie Angebot geben. Das muss rasch ausgeglichen werden und das sozusagen in einem größeren Kontext, nicht nur in Salzburg, sondern dann auch national und über die Grenzen hinaus. Und das berühmte Beispiel des Wolkenbands, das irgendwo drüber zieht, ist nicht gut prognostizierbar, kurzfristig aber dann doch sichtbar, und das alles zu modellieren und diese Flexibilität auch handelbar zu machen, da sind wir noch lange nicht fertig, aber da ist Digitalisierung im Großen wie im Kleinen ein Riesenhebel. Was wir derzeit erforschen, sind Ladestationen, die Akkus drinnen haben. Hat einmal den Vorteil, dass sie dort weniger großen Netzanschluss brauchen, weil die Akkus laden sie auf mit weniger Netzanschluss und ermöglichen dann ein paar Schnellladungen hintereinander. Und diese Akkus können Sie digital bewirtschaften. Also kann man dann virtuelles Kraftwerk, virtueller Pumpspeicher, virtueller Speicher, wie immer man das nennen möchte. Und wir experimentieren jetzt genau damit, dass wir dieses System quasi in die Systematik des Marktes, der Netzsteuerung so einbringen können, dass das verfügbar gemacht werden kann. Oder nochmal einfach gesprochen: Das Wolkenband zieht drüber, man braucht jetzt ganz schnell irgendwoher Strom. Man könnte doch, wenn es viele dieser Akkus gäbe, die gebündelt zur Verfügung stellen. Und an dem forschen wir, und dort ist sozusagen Digitalisierung ein zentraler Treiber, dass das überhaupt denkbar ist, weil das können Sie dann nicht mit der Hand bewirtschaften, wenn Sie 500 solche Geräte stehen haben. Damit wir es nicht zu technisch formulieren, überall dort, wo Sie Ressourcenlimits haben, und das haben wir halt bei Energie, und überall dort, wo Sie es nicht gut speichern können, das haben wir auch bei Energie, spielt Digitalisierung, weil es große und kleine Baustelle immer wieder unterschiedlich zusammensetzt, eine Riesenrolle, und da gibt es eine wahnsinnige Vielfalt an Ideen, an Bedarfen, Und da muss man irgendwie schauen, das auch zusammenzubringen, und das beschäftigt uns an allen Ecken und Enden.
Also Sie forschen auch an diesen Dingen, sondern Sie nehmen nicht das, was vom Markt jetzt kommt, sondern schauen Sie auch selbst Dinge an.
Keine Grundlagenforschung, sondern Anwendungsforschung im Sinne von, wir kaufen solche Geräte, die es gibt, und bauen darum unsere eigenen, zum Teil unsere eigenen IT-Lösungen, und bauen das ins Marktsystem ein, damit wir schauen, wie das funktionieren könnte. In der Hoffnung, im Best Case ist das irgendwann skalierbar, und wir machen es in echt und nicht nur im
Also
Probebetrieb.
das ist auch ein Teil Ihrer Schätzung, was von Investitionen etc. zählt, das da
Das ist ein
auch
Teil der
dazu.
Schätzungen, sobald soweit ist, dass es ein echter Case wird. Vielleicht jetzt mit dem Blick noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Das Flexibilitätsthema kommt hundertprozentig. Es geht gar nicht anders. Die Frage dort ist eher, welche Form davon wird so sicher, so wirtschaftlich, so gut bewirtschaftbar sein. Und da haben wir die Verantwortung, auch im Sinne des Gesamtsystems,
Ja,
dass wir damit
sehr spannend.
operieren.
Und das ultimative Ziel muss sein, die teuerste Form der Energieproduktion irgendwann nicht mehr zu benötigen. Und das ist Gas,
Ich glaube, das
oder?
wichtigste Ziel ist, dass wir tatsächlich dekarbonisiert sind. Ja, aber das ist auch eine gute Frage im Sinne von einer impliziten Fragestellung, die eigentlich am Ende die Politik beantworten muss. Dekarbonisierung wird was kosten, und das muss man irgendwann transparent machen. Da gibt es ein Trade-off, und diese Ehrlichkeit in der Debatte, die wird es brauchen.
Jetzt haben wir schon viel über digitale Dinge gesprochen. Was mich interessiert, und das liest man ja permanent, dass Energieversorger ein ganz ein großes Angriffsziel sind von Cyberattacken. Ja, so ein großes Ziel, die Energieinfrastruktur irgendwo zu beschädigen, wenn nicht lahmzulegen, Geld zu erpressen. Meistens ist es ja die Erpressung, die dahinter steht. Wie bewerten denn Sie die aktuelle Situation der Energieinfrastruktur in puncto Cyberangriffe, Cybersicherheit?
Wir bewerten in Summe das ganze Thema, das mit kritischer Infrastruktur einhergeht, sehr, sehr ernsthaft. Da ist die Bedrohung im Kontext Cyber Security eine davon, natürlich nicht die einzige. Und wir gehen da mit dem tatsächlich offensiv um. Wir haben eigene Teams gestafft, die sich um Cyber Security kümmern. Und das beginnt auch in der vollen Breite von Zertifizierungen für gewisse Prozesse. Alle gesetzlichen Vorschriften, die ja da in einer gewissen Frequenz immer wieder revolvierend zusätzlich neu umgeschrieben kommen. Klassische Dinge, die viele Unternehmen machen, Awareness-Programme. Letzten Endes ist immer auch ein wesentliches Einfallstor der Mensch selbst in den Systemen, bis hin zur Systemtrennung von ganz kritischen Infrastrukturteilen vom reinen Business-System. Also das ist schon eine Vielfalt von Themen. Da wird uns auch die Arbeit nicht ausgehen. Aber das Thema nicht ernst zu nehmen, ist gar keine Option.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr eines Blackouts, sagen wir mal, eines mehrtägigen Blackouts ein? Es gibt ja immer wieder, ich will nicht sagen Horrorszenarien, aber es gibt viele, die immer wieder davor warnen, es wird kommen mit den Schwankungen, die wir haben in den Netzen, mit dem Ausbau alternativer Energien, mit wenigen Transportwegen, die wir haben. Jetzt habe ich einen Experten da sitzen, was sagen Sie, werden wir irgendwann einmal ein größeres Blackout sehen in absehbarer Zeit, oder sind das nur Hirngespinste?
Also ich mag jetzt nicht vom Tisch wischen diese Hinweise, die Sie zu kursorisch mitgenommen haben, die nämlich auch vielfach aus der Branche, von Branchenkollegen von uns kommen, dass schon die technische Entwicklung mit dem Bedarf sich entwickeln muss. Oder wenn ich es ein bisschen pointierter sagen soll, Wirtschaftlichkeit, politischer Bedarf und Physik, da wird immer die Physik die Oberhand behalten, und das muss man am Ende des Tages auch, dem muss man Rechnung zollen. Das Thema Blackout, da sind wir jetzt fast in semantischen Unterschieden. Das, was wir als Blackout sehen, nämlich wirklich flächig und tagelang, da gehen alle unsere technischen Experten davon aus, dass das die geringste Gefahr ist. Klammer auf. Es gibt natürlich sowas wie ein Disclaimer, wenn direkt vor der Haustür Europas Krieg geführt wird. Aber das ist jetzt sozusagen eher eine politisch-strategisch-geopolitische Fragestellung, keine technische. Nur wir haben Gasleitungen nach Europa, die gesprengt wurden. Also auch das ist nicht mehr ganz vom Tisch. Die Technik selbst, da gehen wir davon aus, dass das funktioniert, dass dieses Frequenzband, von dem wir da immer sprechen, gehalten werden kann. Da arbeiten auch alle daran, dass sozusagen genau diese Integration der Erneuerbaren problemlos funktioniert. Aber das hat Limitierungen. Und ich glaube, darüber muss man am Ende des Tages reden. Die Sorge vom großflächigen Blackout, die treibt mich nicht um. Worauf man, glaube ich, vorbereitet sein soll, ist, dass es mal einen Stromausfall geben kann. So eine Mindestresilienz des Haushalts. Ich habe das selber bei mir gesehen. Bis wir Kinder bekommen haben, haben wir gar nichts zu Hause gehabt. Also wir hätten jeden Tag einkaufen gehen müssen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man so Grundnahrungsmittel und eine Seife so ein bisschen eingelagert hat. Aber nicht jetzt, weil ich damit rechne, dass der Stromausfall vor der Tür steht, sondern das ist etwas Grundlegendes für die Gesellschaft, Relevantes. Aber dass es einmal einen kleinflächigen Stromausfall geben kann, das liegt, haben wir jetzt gerade gesehen, in der Natur, bei technischen Gebrechen. Das echte Blackout über große Gebiete, über mehrere Tage, von dem, glaube ich, müssen wir nicht
Okay.
ausgehen.
Mit jedem Alternativ Energieträger, der ausgerollt wird, auf einem privaten Haushalt, auf einem privaten Dach, steigt ja die Instabilität. Zumindest liest man das immer wieder. Ja? Jetzt haben wir lauter, jetzt haben wir Tausende oder Hunderttausende Kleinkraftwerke irgendwo anstecken. Kann man das überhaupt von einem Netzausbau so gestalten, dass das stabil wird, oder wird das immer ein instabiler Faktor bleiben?
Das ist eine ausgesprochen gute Frage, weil da nämlich ganz viele Dinge dieser Transformation in einen Schnittpunkt kommen. Also ich bin der festen Überzeugung, auch ein Freund davon, dass es solche dezentralen Erzeugungsanlagen gibt. Wir werden gar nicht genug Erzeugung haben können für das, was wir an Strombedarf haben. Weil wir ganz viele andere Energieträger substituieren werden müssen. Denken Sie an Thema Mobilität, wo immer noch fossil das überwiegende, die überwiegende Energieträgerform ist. Das ist gar nicht so sehr das Thema. Ich glaube, was es braucht, sind diese drei Dinge. Wir brauchen die Infrastruktur, die mitwachsen kann. Das ist das Netz. Die Netze müssen mitwachsen können. Das Zweite ist aber, wir brauchen eine ordentliche Dimensionierung dessen, was da dezentral eingespeist wird. Das kann man jetzt an verschiedenen Stellschrauben formulieren. Wir bauen derzeit die Netze nach den wenigen Minuten des Jahres, wo die Einspeisung am Höhepunkt ist. Es ließe sich auch anders regeln. Sie regeln einfach zu einer gewissen Zeit ab. Damit nehmen wir Ihnen aus netztechnischer Sicht ein paar Minuten Ihrer Erzeugung pro Jahr, das merken Sie gar nicht, und könnten uns gewisse Netzinvestitionen in Summe oder bei der Geschwindigkeit etwas ersparen. Oder wir geben einen Anreiz, dass die Menschen den Eigenverbrauch in Relation zu ihrer Anlage, in Relation zu einer Speichermöglichkeit so dimensionieren, dass sie autarker sind. Brauchen immer noch das Netz, aber dass sie weniger sozusagen vom Netz beziehen und ins Netz speisen, also diese Schnittmenge geringer wird, sondern dass das eine gute Dimensionierung hat. Und die dritte zentrale Säule ist, wir brauchen Flexibilität. Ich habe das heute schon so oft gesagt, aber weil es wirklich mantraartig ist und diese Flexibilität kann eben sein. Die Anlage darf man abschalten zu einer gewissen Zeit oder ich habe viele kleine Verbraucher, die ich zu einer gewissen Zeit einschalten kann. Ich habe einen großen Verbraucher, den ich einschalten kann. Ich habe eine große Erzeugungskapazität, wie einen Pumpspeicher, den ich einschalten kann. Und da gibt es ja ganz viel Fantasie, weil eben genau dort die Digitalisierung so einen zentralen Beitrag leisten kann, überhaupt das einmal verfügbar zu machen und dann noch in weiteren Schritten mit einer extrem angereicherten Intelligenz auszusteuern. Wenn man nur auf einer Seite was machen, also nur möglichst viele Dächer mit PV zubauen und uns um das andere nicht kümmern, dann wird es nicht funktionieren.
Wo man ja immer wieder, also wenn ich mich persönlich nehme, schockiert ist, was kriegt man für einen Strom, den man produziert, und was zahlt man für einen Strom, den man konsumiert, ist da ja ein massives Delta dazwischen, das ja meiner Meinung nach nicht erklärbar ist. Ja?
Vielen Dank für die Frage, weil das ist nämlich erklärbar
Dann
und ich
freue ich mich
kriege
auf
sie
die
oft und ich
Erklärung.
beantworte sie gerne. Der Strom, den Sie bezahlen, hat drei große Teile. Sie zahlen für die Energie, Sie zahlen für Netz und Sie zahlen für Steuern. Wenn Sie Strom einspeisen, kriegen Sie nur die Energie. Sie zahlen keine Steuern und Sie kriegen keine Steuern und Sie zahlen kein Netz und Sie kriegen kein Netz. Also darf man schon nur in etwa, früher war es ein Drittel, jetzt ist es ein bisschen mehr von diesem Strompreis, den Sie beziehen, überhaupt vergleichen. Und wenn wir den dann noch vergleichen, dann beziehen Sie Strom dann, wenn Sie ihn brauchen. Gerade ÖSPV-Anlagenbesitzer brauchen Sie ihn zu Zeiten, wo die Sonne nicht scheint, also der Strom in Summe weniger verfügbar ist und damit wertvoller oder teurer ist. Während Sie Ihren Strom dann einspeisen, wann alle ÖSPV-Anlagen gleichzeitig Strom machen, also sehr viel mehr Angebot da ist und teilweise sogar negative Preise, die an Sie nicht weitergegeben werden, bestehen. Und damit man sozusagen nicht zu sehr Management-Sprech sind, negative Preise bedeutet, Sie müssen zahlen, wenn Sie Strom haben. Wir müssen zahlen, wenn wir zu viel Strom haben. Volkswirtschaftlich passiert dann Folgendes: Über Wasserkraftwerke läuft Wasser ungenutzt, weil das der Anreiz des Marktes ist. Sie drehen Ihr PV natürlich nicht ab, weil Sie davon derzeit nicht betroffen sind. Und diese vier Komponenten, also der Strom, ist definitiv schlicht und ergreifend energiewirtschaftlich weniger wert, weil er zur falschen Zeit produziert wird oder zu einer ungünstigeren Zeit produziert wird. Sie zahlen beim Bezug nicht, das können Sie nicht gegenrechnen mit dem, was Sie selbst einspeisen, und Steuern gibt es auf das alles auch nicht. Und wenn Sie das dann vergleichen, dann wird das sehr viel logischer. Ich gebe Ihnen ein ganz plastisches Beispiel, wenn Sie mich ganz kurz ausholen lassen. Der Strom wird an den Börsen mit unterschiedlichen Fristigkeiten gehandelt und es gibt eine Tagesbörse oder eine Tagesauktion. Diese Tagesauktion hat vor kurzem in Deutschland stattgefunden und es gab einen IT-Fehler. Dieser IT-Fehler hat bewirkt, dass nicht märkteübergreifend geboten wurde, sondern jeder Markt für sich. Man nennt es dann Decoupling. Also man hat nur Deutschland für sich angeschaut, ohne Export und Import. Und das Ergebnis dieser Auktion war, dass der Strom, und jetzt nageln Sie mich nicht auf die genaue Zahl fest, es geht jetzt um die Dimension, in der Früh und am Abend 2000 Euro die Megawattstunde gekostet hat. Wenn Sie zuerst von 15 Cent gesprochen haben, sind es 150 Euro die Megawattstunde. Also 2000 am Früh und am Abend und in der Mittagszeit minus 5 Euro. Und sozusagen, das ist das, was uns beschäftigen wird in der Zukunft und warum Flexibilität auch mit den digitalen Lösungen auch ein Markt werden kann. Weil die Spreizung so groß auseinander geht und Deutschland natürlich gerade in diesem PV-Thema durchaus mit Blick nach vorne relevant ist. Wie löst Deutschland das derzeit wirtschaftlich? Durch Import-Export-Situationen. Und das sind die Handhaben, die Sie haben. Entweder Sie haben Flexibilität und oder Sie haben Import von Strom, der dann gemacht wird, wenn Sie ihn brauchen. Und dann brauchen Sie wieder ein großes europäisches System. Das ist sozusagen jetzt von der Makroebene betrachtet die Antwort auf die Frage, warum kriegen Sie so viel weniger für den eingespeisten Strom, als Sie für den bezogenen zahlen?
Wir haben sie auch schon anders gesehen, vor, weiß ich nicht, 3 Jahren ungefähr, wo man 40, 50 Cent gekriegt hat fürs Einspeisen, wo es mir umgekehrt gegangen ist, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich mehr Geld kriege fürs Einspeisen, wie für das, was ich für den Strom zahle. Das ist ja total krank eigentlich. Ja.
Ja, das ist der Effekt, wenn Sie, ich mag das sogar verteidigen und zwar nicht inhaltlich, sondern vom Prozess her. Dieses Förderregime, das Sie da jetzt ansprechen, hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 560 Euro, also 56 Cent zur Spitzenzeit ausgezahlt. Das waren 3 Monate.
Genau.
Gleichzeitig zu dieser Zeit sind die Energieversorger mit dieser berühmten Übergewinnsteuer, wie sie gemeinhin genannt wird, bei 120 Euro, also 12 Cent abgeschöpft worden. Also man hat auf der einen Seite dem Erzeuger Geld weggenommen, und so auf der anderen Seite einem Erzeuger als Förderung auszuschütten. Warum
Um
ist das
auszulösen.
passiert? Weil das System grundsätzlich markttauglich war. Das hat schon passt, bis halt alles durcheinander gekommen ist. Und dann ist sozusagen, finde ich jetzt, die Kritik am System nur insofern gerechtfertigt, als man es nicht ändern hätte können. Man hätte es natürlich ändern können. Da hätte man nur wahnsinnig schnell hart intervenieren müssen. Dann wären diese Stilblüten nicht
Aber es ist
entstanden.
eben nachher geändert worden dann, oder? Das ist
Danach ist es geändert worden.
gut.
Nur, dass wir das auch für die Zuseher festhalten, kein System der Energielieferanten, sondern eine öffentliche Förderstelle, die Ihnen damals dieses Geld gegeben hat, wann Sie dort eingespeist haben, die 56 Cent, und das dann zwangsweise an uns durchgereicht hat. Wir mussten dann das abnehmen.
Gut, jetzt habe ich Sie, glaube ich, eh schon sehr lange gequält. Aber eine Abschlussfrage hätte ich schon noch. Wenn Sie sind noch sehr jung, Sie werden noch das eine oder andere Jahr oder Jahrzehnt hoffentlich die Salzburger AG führen und im Energiesektor eine wichtige Rolle haben. Wie sehen Sie denn, wie ist denn Ihr Ausblick auf auf die Energiebranche in den nächsten 10, 20 Jahren? Sie haben gesagt, die Energie, man muss langfristig denken, die Investitionen sind sehr langfristig, natürlich sind ja auch große Investitionen. Es gibt viele Themen, die Dekarbonisierung haben Sie schon angesprochen, die Digitalisierung, die Verantwortung gegenüber der nächsten Generation ist natürlich auch eine sehr, sehr große. Wie ist denn der Ausblick in die nächsten 10 bis 20 Jahre?
Ich gehe zu dem Thema mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Begeisterung tatsächlich. Ich habe vorher, wie ich studiert habe, immer gesagt, ich gehe nicht zur Bank und nicht zum Energieversorger. Und so drehen sich die Dinge heute, würde ich mir wahrscheinlich die Energieversorgung aussuchen, gehe mit wahnsinnig viel Optimismus in diese Diskussion. Aber es wird auch anstrengend werden. Wenn ich auf die Branche schaue, würde ich mir wünschen, dass wir gemeinsam, da braucht es nicht nur die Branche und die Unternehmen, da braucht es die Kundinnen und Kunden, da braucht es die Entscheidungsträger in Politik und bei Interessensvertretern, dass wir gemeinsam dieses Schockmomentum der Krise hinter uns lassen, die Lehren daraus ziehen und anfangen miteinander an dem zu bauen, was da notwendig ist. Es wird nämlich eine größere Übung, diese Transformation, die wird uns für unser Setting in Österreich gelingen, da bin ich zuversichtlich. Wir haben richtig, richtig gute Leute, die das auch gestalten wollen. Aber so zu tun, als wäre das ein Spaziergang und ginge das im Vorbeigehen, das wird es nicht werden. Und deswegen wird das nicht sein, was die Unternehmen für sich alleine richten können. Und es wird auch nicht mit den aus der Krise übrig gebliebenen Ressentiments, an denen wir auch mitgewirkt haben, ich will jetzt gar nicht so tun, als hätten wir alles richtig gemacht. Aber es wird nur miteinander gehen, wenn wir uns überlegen, was brauchen die Kundinnen und Kunden, was braucht diese Systemtransformation, wenn man dann auch ehrlich ist. Also nicht mehr mit den Sprüchen, die Sonne schickt keine Rechnung hantieren, das ist einfach nicht stimmen. Und ich kann nur sagen, ich gehe das mit wirklich wahnsinnig viel Begeisterung an und habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß, dass die mit mindestens so viel Begeisterung daran arbeiten. Wo werden wir in 10 Jahren sein? Wir werden gehörige Schritte weiter voran sein. Wir werden einen großen Teil des Stroms zumindest rechnerisch erneuerbar hergestellt haben. Wir werden wahnsinnig viel Geld investiert haben, damit auch Jobs geschaffen haben. Und wir werden aber viele dieser Diskussionen, die wir heute diskutiert haben, noch immer diskutieren und wahrscheinlich sind neue dazugekommen.
Ist die Salzburger AG in 10 Jahren CO2-neutral?
Ganz CO2-neutral wird sie in 10 Jahren nicht sein. Warum? Weil unser zentraler CO2-Treiber die Fernwärme ist. Da gibt es einen Gasanteil. Wir haben aber jetzt schon den Schritt zuletzt im letzten Jahr auf 40% gemacht. Wir haben schon einen konkreten Plan auf 75%, aber auch da gibt es schon noch was zu tun, dass wir die CO2-Neutralität, und das ist der Haupttreiber, in diesem Bereich ganz, ganz sicherstellen können. Warum? Weil am Ende des Tages muss es warm sein in den Wohnungen im Winter, wenn es kalt ist, und das sozusagen ist das Ausgleich, den wir schaffen müssen.
Wunderbar. Danke vielmals für den Besuch bei mir.
Vielen
Danke für
Dank für den
die ganz
Diskurs.
spannende Diskussion. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg und viel Erfolg mit Ihren Projekten, die ja nicht so wenige sind, wie man hört.
Dankeschön.
Dankeschön.